Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Zu dem Predigttext, den wir gerade schon gehört haben, aus Lukas 10, lese ich noch drei weitere Verse, nämlich die Verse 23 und 24. Und Jesus wandte sich zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen allein: Selig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht, und haben's nicht gesehen, und hören, was ihr hört, und haben's nicht gehört. Herr Jesus Christus, nun bitte ich dich, dass du in unsere Mitte trittst und dich uns offenbarst, dass wir dich sehen, auch in diesem deinem Wort, in diesem Gleichnis. Amen. Es ist ja immer schwierig, einen so bekannten Text zu predigen. Jeder von euch hat gewiss schon 150 Predigten über dieses Gleichnis gehört. Und es könnte sein, dass das eine oder andere von dem, was ich jetzt sagen werde, euch schon ganz geläufig ist. Es kann aber auch passieren, dass da etwas ganz neu aufleuchtet. Wenden wir uns diesem bekannten Bibelwort zu. Ein Schriftgelehrter kommt zu Jesus mit einer Frage. Wir alle wissen, es gibt zwei Arten von Fragen. Man kann fragen aus ehrlichem Interesse, aus irgendwelchen persönlichen Nöten, auch aus Wissensgier. Aber es gibt auch Fragen, die gestellt werden, um einen anderen bloßzustellen. Da geht es dann nicht um ein wirkliches Problem, sondern jemand soll aufs Glatteis geführt werden. Der Schriftgelehrte, von dem unser Bibelwort heute spricht, ist ein Fragesteller der zweiten Sorte. Das erkennt man aus dem Vers: Es trat ein Gesetzeslehrer auf, versuchte ihn und sprach. Also da wird Jesus versucht, aufs Glatteis geführt zu werden. Gewiss wird dieser Schriftgelehrte schon viel von Jesus gehört haben. Sicherlich hat er manches an Fragen. Vielleicht hat ihn das, was er von Jesus weiß, sogar angesprochen. Vielleicht hat ihn etwas persönlich berührt, innerlich überzeugt. Vielleicht ist er von Jesus sogar herausgefordert worden, sein Leben zu überdenken. Denn wenn Jesus recht hat mit dem, was er sagt, dann kann er nicht so bleiben, wie er ist. Da ist es nicht möglich, das Wort Gottes zu studieren, aber das Elend der Welt auszublenden. Da ist es unmöglich, sich Christ zu nennen, aber Jesus Christus nicht Herr über das Leben sein zu lassen. Vermutlich ist das so ein Mensch, dieser Schriftgelehrte. Er weiß in seinem Gewissen, Jesus hat recht mit dem, was er sagt und tut, aber will dennoch nicht sich auf diesen Jesus ganz einlassen. Wie werde ich mit dem Anspruch Jesu auf mein Leben fertig, ohne mich verändern zu lassen? Vielleicht, indem ich ein Streitgespräch mit ihm anfange. So denkt er sich. Dann werde ich zeigen, dass man das alles auch ganz anders sehen kann. Dann werde ich beweisen, dass da nichts zu beweisen ist im Glauben. Es wäre doch gelacht, wenn ich als Gelehrter der Heiligen Schrift mit diesem Laienprediger da nicht fertig werden könnte. Der Schriftgelehrte sieht sich schon als Sieger dieser Auseinandersetzung mit Jesus. Was zur Folge hat, er braucht sich dann hinterher weiter nicht mit diesem unbequemen Menschen aus Nazareth auseinanderzusetzen. Und so stellt er diese Frage: Was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Ich denke, eine gute Frage. Eine Frage nach dem Sinn des Lebens. Eine Frage nach ewigen Werten im Leben eines Menschen. Eine Frage, die nicht leicht zu beantworten ist. Viele Philosophen und Theologen haben sich schon über diese Frage die Köpfe zerbrochen und sind zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Der Schriftgelehrte weiß genau, was immer Jesus antwortet: Es gibt 1000 Gegenargumente. Sicherlich hat er sich gut auf dieses Gespräch vorbereitet und sich schon Antworten zurechtgelegt, um sich dann Jesus aalglatt aus der Hand zu winden, wenn er nach ihm greifen will. Ein schlauer Fuchs, dieser Schriftgelehrte. Wie wird Jesus reagieren? Jesus erkennt natürlich die Hintergedanken des Mannes und begibt sich nicht in das Netz, das er ihm sorgfältig ausgebreitet hat. Er stellt ihm eine ganz einfache Gegenfrage. Übrigens immer eine gute Sache, wenn man einen so ein bisschen ins Nachdenken bringen will. Einfach eine kluge Gegenfrage stellen. Da haben wir als Menschen noch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken, was kann ich ihm denn jetzt eigentlich antworten. Jesus stellt ihm also diese Gegenfrage: Was steht im Gesetz geschrieben? Was sagt das Wort Gottes dazu? Der Schriftgelehrte ist völlig verdutzt. Auf einmal steht er da wie ein Schuljunge, der abgefragt wird. Das musst du doch wissen als Schriftgelehrter. Ein Gelehriger der Heiligen Schrift muss doch über die Grundfragen des Lebens Bescheid wissen. Und ich sehe, wie sich der Mann ärgert, weil er merkt, Jesus geht ihm nicht in die Falle. Ja, vielmehr, auf einmal ist er in die Defensive geraten. Und mit einiger Verlegenheit antwortet er: Es steht geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und vom ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist gewissermaßen das Einmaleins des Glaubens. Das weiß der Schriftgelehrte. Dieses Wort kennt er in- und auswendig. Aber indem er diese Worte ausspricht, ist er auf einmal von ihnen überführt. Dieses so bekannte und schon oftmals in der Bibel zitierte und gelesene Wort bekommt einmal auf einmal Leben und packt ihn ganz persönlich. Es ist immer eine gute Stunde in unserem Leben, wenn die Worte der Heiligen Schrift, die wir schon alle tausendmal gehört haben, uns auf einmal existenziell persönlich erreichen. Indem also der Schriftgelehrte dieses bekannte Wort aus dem Alten Testament zitiert, weiß er ganz genau, so bin ich nicht. Ich bin ein Versager vor Gott. Niemals kann ich vor ihm mit meinen Leistungen angeben. Bei aller meiner Gelehrsamkeit, schon beim Einmaleins des Glaubens habe ich versagt. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und mit dem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sieht genau, was in dem Mann jetzt vorgeht. Jesus konnte im Gegensatz zu uns nicht nur vor die Fassade gucken, sondern direkt ins Herz. Er will ihn nicht weiter bloßstellen und sagt einfach nur, tu das, dann wirst du leben. Der Schriftgelehrte will weiter mit Jesus diskutieren und ihm letztlich eine Falle stellen, will über Gott und die Welt philosophieren und wird von Jesus kalt erwischt mit dem schlichten Gedanken, denke nicht über die Liebe nach, sondern liebe. Glaube geschieht nicht nur in klugen Gedanken, sondern alle klugen Gedanken müssen ins Leben übertragen werden. Das ist immer so. Diskutieren ist leicht. Ist zumindest leichter als die Praxis des Glaubens. Ich weiß, wovon ich rede. Als ich in eurem Alter war, haben Raimund und ich unendliche Diskussionen mit den älteren Geschwistern geführt, dass die Fetzen geflogen sind. Ja. Inzwischen gehöre ich ja dann selbst zu den alten weißen Männern, und bin ja richtig froh, dass so eine junge Gemeinde auf alte weiße Männer noch hören möchte. Schriftgelehrter zu sein, ist einfacher als das, was man aus der Schrift weiß, zu leben. Sonntags in die Kirche zu gehen, Vorträge über die Nächstenliebe zu halten, ist viel leichter, als sich im ganz normalen Alltag als Christenmensch zu bewähren. Ich hörte von einem Studenten der 68er-Bewegung, daran könnt ihr erkennen, wie alt ich bin, einen feurigen Vortrag über die verheerenden Zustände in Südamerika. Und zum Schluss fordert er die Zuhörer auf, gegen diese Verhältnisse zu protestieren und Demonstrationen aufzurufen. Und eine Missionarin hört dieser Rede interessiert zu. Am Ende der Veranstaltung geht sie auf den Redner zu mit den Worten, junger Mann, Sie haben die Verhältnisse des Landes zutreffend beschrieben. Nun kommen Sie mit und helfen Sie mir. denn ich arbeite unter diesen Verhältnissen. Ihr könnt euch denken, wie schnell dann alle feurigen Worte beendet waren. Manchmal sind geistliche Dinge sehr einfach. Der Schriftgelehrte will diskutieren und wird von Jesus auf den Boden der Realität geholt. Obwohl der Mann innerlich erreicht ist und genau weiß, mein Leben genügt nicht dem Anspruch Gottes, sucht er nunmehr noch eine letzte Ausrede mit der Frage, wer ist denn mein Nächster? Wie erfinderisch in Ausreden sind wir Menschen doch. Schon oft habe ich erlebt, wenn über den Glauben geredet wird, es kommen eigentlich immer die gleichen Ausreden. Die Christen sind doch auch nicht besser. Wer wollte das bestreiten? Aber wir sind besser dran. Und die Kirche mit ihren Kreuzzügen. Bestimmt habt ihr diese Diskussion alle schon geführt. Die Kirche mit ihren Kreuzzügen. Ist doch auch nicht besser. Und das Märchen oder die Märchen in der Bibel von der Schöpfung und Wunder und dergleichen, das wissen wir doch alles heute viel besser. So antworten die modernen Schriftgelehrten unserer Tage, die im Gegensatz zu unserem Schriftgelehrten hier aber oft keine Ahnung mehr von der Bibel haben. Jesus antwortet auf diesen untauglichen Versuch einer Ausrede mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Ein Mann wird auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho überfallen und ausgeraubt. Schwer verletzt liegt er in seinem Blut. Er hat grausame Schmerzen. Er schreit um Hilfe. Seine Kräfte erlahmen. Er wird leiser und leiser. Plötzlich sieht er einen Mann auf sich zukommen. Gott sei Dank ein Mann in einem geistlichen Gewand. Wenn ich in meiner Gemeinde auftrete, habe ich auch immer ein geistliches Gewand an. Unser Ausbilder hatte seinerzeit gesagt, hütet euch vor den Männern in geistlichen Gewändern. Der Verletzte atmet auf. Was ein Glück, was ein Segen. Der Mann kommt gerade aus dem Tempel, hat bestimmt gerade eine Predigt gehalten und wird mir gewiss helfen. Der Priester sieht den Schwerverwundeten auch, aber er hat ganz andere Gedanken. Ach Gott, was für ein armer Mensch. Was muss er wohl verbrochen haben, dass ihm so etwas passiert? Dass er so hart bestraft wird. Danke Gott, dass du mich bewahrt hast. Vielleicht hat er so gedacht, wir wissen es nicht. Vielleicht hat er auch einfach nur Angst gehabt vor den Verbrechern, die ja immer noch in der Nähe sein könnten und auch auf ihn auflauern. Jedenfalls hilft er dem unter die Räuber Gefallenen nicht. Macht einen großen Umweg. Vielleicht sogar mit dem rettenden Gedanken, wer ist denn mein Nächster, dieser mir völlig fremde Mensch auf jeden Fall nicht. Der Priester macht einen großen Bogen und lässt den in seinem Blute liegenden weiter liegen. Ein weiterer Mann kommt des Weges, ein Levit, ebenfalls ein Hauptamtlicher. Er macht sich ähnliche Überlegungen wie der Priester. Vielleicht hat er sogar einen Vortrag über die Nächstenliebe in Jericho zu halten und hat deshalb keine Zeit. Auch er macht einen großen Bogen um den schwer Verletzten. Er will die Not nicht sehen. Hinsehen auf das Elend des anderen ist aber immer der erste Schritt zum Helfen. Mache ich dagegen meine Augen zu, werde ich als Christ auch arbeitslos. Gott schenke uns geöffnete Augen für die Menschen um uns herum. Jesus sieht die Not der Menschen. Und jetzt kommt der dritte Mensch zufällig vorbei, ein Samariter. Der Verwundete hat seine Hoffnung sicherlich schon aufgegeben und mit seinem Leben abgeschlossen. Der Samariter sieht den Mann und hilft über die erste Hilfe hinaus. Und das, obwohl er den falschen Katechismus hat, also zu einer falschen Konfession gehört, würden wir heute sagen. Obwohl seine Theorie in Sachen Glauben mangelhaft ist. Was will uns dieses Gleichnis sagen? Gewiss will es uns überführen, dass wir in unserem Leben wohl mehr dem Priester und dem Levit gleichen. Ich gleiche dem Priester und dem Levit. In 99% aller Fälle. In dem 1%, wo ich geöffnete Augen habe, darüber müssen wir eigentlich gar nicht reden. Der Text will uns gewiss aufrütteln, dass wir an unsere Brust schlagen und Gott um Vergebung bitten für unser Versagen. Er will, dass wir darüber hinaus um den Heiligen Geist bitten, dass er uns Kraft gibt zu einem Leben, das sich im Alltag bewährt. Denn der Text endet ja mit den Worten, geh hin und tue desgleichen. Handle so wie der Samariter. Wer Jesus Christus ist, das erfährt man natürlich durch die Heilige Schrift. Aber auch in der Begegnung mit dem Elend dieser Welt. Unser Herr sagt, was ihr getan habt, meinem geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Die Frage, die wir uns also stellen, ist nicht, wer ist mein Nächster, sondern wem bin ich der Nächste? Wem bin ich der Nächste? Wer ist mir heute vor die Füße gelegt? Unser Gebet sollte deshalb morgens immer sein, wenn wir in den Tag gehen, Herr, schenke mir geöffnete Augen, dass ich den einen sehe, den du mir heute in den Weg stellst und ihn nicht übersehe. Ich muss also bereit sein, mich von Aufgaben überraschen zu lassen, die Gott mir gerade heute stellt. Und es wird gewiss immer so sein, dass ich dann gerade etwas anderes vorhabe. Ich hatte im Eingangsgebet gebetet, dass uns Jesus vor die Augen gemalt würde. Wo kommt denn eigentlich Jesus in diesem Gleichnis vor? Ich denke, wir sollen durch das Hören auf Gottes Wort verändert, umgestaltet, ja, neu werden, neu geboren werden. Unser gerade betrachtetes Gleichnis hat ja eine Vorgeschichte und diese Verse habe ich ja gerade vorgelesen. Selig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Was sehen sie denn, die Jünger? Mehr als die Propheten vor ihnen. Ihn, Jesus. Warum sind sie deshalb zu beglückwünschen? Warum sind sie deshalb selig zu preisen? Weil wir Jesus sehen können. Wir können Jesus sehen. In der Heiligen Schrift. Im Worte Gottes wird uns Jesus vor die Augen gemalt. Und er wird uns so vor die Augen gemalt, dass er in uns Gestalt gewinnt. Insbesondere in den Evangelien. Auch das gerade betrachtete Gleichnis spricht in erster Linie von Jesus. Wieso das denn? Du hast doch gerade die ganze Zeit über uns geredet. Wie wir uns verhalten sollen, wie wir Christen leben sollen im Alltag. Wo kommt denn Jesus hier vor? Vers 33, schaut genau hin. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, jammerte es ihn. So schildert uns das Neue Testament immer Jesus. Nur ein Beispiel. Matthäus 9, Vers 36. Als Jesus das Volk sah, jammerte es ihn. Denn sie waren geängstet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Jesus sieht die Not, er sieht nicht vorbei, so wie wir. Er zeigt uns etwas von dem Schmerz Gottes. Der in Gott ist, wenn er seine Menschen sieht. Die ohne ihn leben. Und das ist ja deutlich die Mehrheit. Und die ohne ihn vor die Hunde gehen. Es dreht ihm gewissermaßen die Eingeweiden um. Das steht nämlich hier eigentlich. Es jammerte ihn. Er ist so sehr emotional aufgerüttelt und aufgewühlt, dass er nicht mehr an sich halten kann. Deshalb können wir mit Fug und Recht sagen, der barmherzige Samariter in unserem Gleichnis ist unser Herr Jesus Christus. Natürlich, wer denn sonst? Ist Jesus dir schon als barmherziger Samariter begegnet? Hat er dich schon gefunden als Ausgeraubten und Zerschlagenen? Als einen, der unter die Räuber gefallen ist? Ich möchte einen zweiten Schriftbeweis liefern, und zwar aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Hesekiel. Alle, die die Bibel dabei haben, können ja aufschlagen. Hesekiel 16, Vers 16. Da spricht Gott durch den Propheten: Ich ging an dir vorbei, und sah dich in deinem Blute liegen und sprach zu dir, als du so in deinem Blute dalagst, du sollst leben. Es gibt kaum Lieder in Gesangbüchern, die diese Auslegung des barmherzigen Samariter wiedergeben. Ich habe dennoch ein Lied gefunden. Und zwar, Ralf, du wirst es noch kennen, und Raimund, das Reichsliederbuch. Johanna auch noch. Ja. Guck, die alten Schätze, die werden jetzt wieder neu gehoben. Da heißt es in einem Lied, das war das Gesangbuch der Gemeinschaft, aus der Raimund und ich und auch Johanna kommen. Da heißt es in einem Vers, kehr heim mit deiner wunden Seel zum Samariter. Dein kein Arzt hat für dich Wein und Öl als Jesus nur allein. Kehr heim. Jesus ist uns allen der barmherzige Samariter geworden durch sein Leiden und Sterben und Auferstehen. Jesus sah nicht nur die Not einer Welt, sondern die Not der Welt, zog ihn aus dem Himmel zu uns herab. Er wird mit dem Elend dieser Welt solidarisch, nein, vielmehr, er nimmt das Elend der Welt auf sich. Er wird freiwillig mein Nächster. Seit Golgatha und Ostern gilt, es gibt keine Not. Es gibt keine Not, die Jesus nicht auf sich genommen hätte. Und wenn du auch gerade im dunklen Verlies der Einsamkeit steckst, er ist da. Und wenn du unter einer schweren Schuld leidest und dein Gewissen dich nicht mehr zur Ruhe kommen lässt, er ist da. Er trägt deine Schuld. Gib sie ihm. Und wenn du irgendwann mal auf deinem Sterbebett liegst und Angst hast, dann will und wird er dir dein Nächster sein und sich um dich kümmern. Das glaube ich ihm. Du auch? Amen.